live in Mixtapes. Burschen, wollt ihr noch einen Marshmallow raufstecken? Wir sitzen hier so gemütlich am Lagerfeuer und erzählen uns Horror-Stories aus der Musikgeschichte.
Ja, mich dürstet nach mehr Blut.
Na, was hatten wir schon? Du hast von Dennis Wilson erzählt, da waren wir in welcher Dekade, hauptsächlich in den 70ern
vor allem, da war es wirklich düster. Du warst deutlich davor, du warst
Ende der 50er, Anfang der 60er, ja. Wo wird uns deine Geschichte hinführen?
Hüpfen wir in die Dekade der 80er Jahre, ja.
Zwischen den Dekaden eigentlich, kann man sagen.
Ja, das ist schon möglicherweise der Beginn der Neuzeit. Die Person, um die es geht, ja, glaube ich, braucht man nicht vorzustellen.
Naja.
Der spielte in einer relativ unbedeutenden Band, ja. Ist eher was für Nerds. Gab da mal so eine Band, die nannte sich The Beatles. Ich glaube, das war so eine One-Hit-Wonder-Band, ja.
Darf ich was noch einschieben? Wisst ihr, warum die Beatles Beatles heißen?
Wegen dem Beat.
Na.
Na, sie hießen jetzt erst doch Beatles mit Doppel-E, oder? Gibt es da
Wisst ihr, dass die Käfer heißt, ne? Käfer,
ja, genau.
Also die Beatles ist eigentlich sind die...
Die Käfer.
Die Schlagkäfer. Mhm. Oder irgendwie die so die...
Das war damals, glaube ich, so irgendwie Insektennamen, ne?
Nein, wisst ihr warum?
Crickets?
Buddy Holly's Band hat Crickets, die Grillen geheißen. Ja. Und das war wahrscheinlich der Grund, dass die Beatles gesagt haben, wir wollen jetzt auch so einen Insektennamen. Und dann nannten sie sich die Käfer.
Mhm. War nur nicht massenkompatibel.
Wie bitte?
Die Käfer waren nicht massenkompatibel. Mit
Doppel-E geschrieben, ne?
Ja.
Vom Namen her.
Ne? Die Beatmusik-Käfer. Eigentlich ein super schlechter Bandname.
Ja.
Oh ja, total schlecht.
Wobei, ich find oft schlechte Bandnamen sind gut.
Ja?
Ja. Es muss halt immer alles so großartig durchdacht sein.
Ist es eh meistens nicht.
Ich glaube, dass manche Bandnamen, ja, keine Ahnung, die sind, nehmen wir Black Sabbath. Ja. Warum heißen die Black Sabbath? Weil der Kinofilm so geheißen hat. Ja. Also da steckt jetzt ein großartiger Konzept dahinter mitunter. Ne?
Eh nicht, aber Beatles ist ein extra schlechter Bandname. Macht aber nicht. Ich meine, die sind die Beatles, also haben sie das schon überwunden und es ist natürlich dann wieder gut, weil es die Beatles sind, aber
so per se. Aber es war ja Rolling Stones, war ja auch nur ein Zufall. Ne? Ich glaube, oft haben die da gar nicht so lange überlegt, sondern
wollten
sie
einfach irgendwie
absetzen von dem, was schon da war. Oder so.
Und hört sich momentan gut an, ja, ja. Und denken wir, das nehmen wir. Ja. Also ich denke wirklich, ja, dass oft Bandnamen... Man darf da nicht zu einer interpretieren, schätze.
Stell dir vor, die sitzen da backstage, der Paul McCartney und der John Lennon und sagt, ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und macht dann aus dem Käfer die Beatles. Das ist ja dann lustig eigentlich, oder?
Ja, sicher.
Also, da war ich gegen dabei gewesen, ne?
Wahrscheinlich. Nein, für Bands ist wichtig, weil den Bandnamen sucht man sich am Anfang aus, wo man noch kein gutes Oeuvre hat. Und da hat man dann halt irgendwas, über das man trefflich diskutieren kann. Und du willst uns jetzt das erzählen über einen Beatle?
Quasi. Oder vielleicht über den Mark
David Chapman. Ist es die schaurige Geschichte über Paul McCartney, dass er eigentlich tot ist?
Nö.
Aha.
Das ist bekannt, ja, dass der McCartney eigentlich tot ist. Ja. Der wurde ersetzt, ja, und das ist banal.
Vor allem die Hörer dieses Podcasts wissen es.
Eben. Na, wir kommen mit was anderem, ja, passend zum Thema. Ja. Do you know what you just did? I just shot John Lennon. Es geht um einen Fan, der möglicherweise mehr oder weniger enttäuscht war von seinem Idol. Es geht irgendwo um die Geschichte darum, dass Fans durchaus gefährlich sein könnten oder können in dem Fall. Ja. Und es geht zusätzlich noch um jemanden, der fasziniert war von einem Buch. Wobei ich sagen muss, das ist nur meine persönliche Meinung, das Buch ist jetzt gar nicht so aufregend.
Das sagen aber alle. Das ist, glaube ich, im Kanon eher mittlerweile nicht mehr overrated. Vorhanden. Oder genau, ja.
In dem Fall.
Ich verstehe hier nur Bahnhof. Du musst das jetzt genauer erklären. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some.
Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dicky.
Ausgangslage ist die, der Mark David Chapman, der wartet seit Stunden auf sein Idol. Er steht vor dem Dakota Building und hat zwei Dinge mit sich. Das eine ist das eher mittelprächtige Album Double Fantasy. Und das andere ist das Buch Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Und Mark David Chapman ist besessen von dem Charakter Holden Caulfield.
Der ist in diesem Fänger im Roggen.
Der in dem Fänger im Roggen die Hauptfigur ist. Ohne dass ich das Buch jetzt spoilern will, es geht in Wirklichkeit darum, es ist eines der ersten Bücher, die sich wahrscheinlich ernsthaft mit dem Thema Teenagertum beschäftigt. Der Holden Caulfield ist ein junger Mensch, der wird von der Schule verwiesen wegen mangelnder Leistung und bevor seine Eltern das mitkriegen, beschließt er quasi auf eigene Faust ein Wochenende zu verbringen und erlebt einige Dinge.
Ja, aber ich habe das irgendwann mal gelesen,
das
als
Buch.
Teenager natürlich. Mhm. Aber hat es eine Handlung? Eigentlich nicht, oder?
Ja und nein, es hat grundsätzlich schon eine Handlung. Es ist eine Art Entwicklungsroman, ohne dass jetzt eigentlich eine großartige klassische Entwicklung da stattfindet. Weil und am Ende des Buches ist der Holden Caulfield eigentlich nicht wesentlich weiter, als er am Anfang war. Und eine dieser Schlüsselszenen für den lieben Herrn Chapman oder für diesen unlieben Herrn Chapman ist wahrscheinlich die Szene, wie er seiner Schwester beschreibt, dass er der Fänger im Roggen sein will. Und die Situation ist die, dass es diese Geschichte gibt, dass diese Kinder durch ein Roggenfeld laufen, nicht wissend, dass dahinter ein Abgrund ist. Und er stellt sich vor, er fängt diese Kinder und hilft ihnen. Ja? Und im Buch wird aber schon klar, dass seine jüngere Schwester ihm korrigiert und sagt, das hast du falsch verstanden. Ja? Und letztendlich, aus was für einem Grund auch immer, ja, glaubt der Herr Chapman, dieser Holden Caulfield zu sein. Ja?
Ist das nicht irgendwie so das Hauptmotiv dieses Buchs, dass der das Gefühl hat, dass das alles irgendwie Heuchler sind und Lügner, also irgendwie
natürlich.
Sozusagen die Erwachsenen. Und er sagt, das sind auf Englisch die
The Phonies.
Genau. Und da sagt er, The Phonies must die, oder?
Auch, ja. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt ein Literaturkritiker bin, ich habe das Buch, ich war kein Teenager mehr, war so Anfang 20 gelesen. Ich weiß nicht, welche Erwartungshaltungen gehabt ja, an dieses Buch. War dann eigentlich, ich will nicht sagen enttäuscht, es hat eigentlich nicht wirklich einen großen Eindruck auf mich gemacht, das Buch. Ja. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich denke, dass es auch ein Kind seiner Zeit war. Ja.
Das waren die 50er Jahre, oder?
Glaube ich, dass ich jetzt nicht lüge, ich glaube 56 in etwa herum ist das Buch erschienen, man möge mich korrigieren. Ja. Und ich denke sehr wohl, ja, dass es durchaus ein relevantes Buch ist, weil es tatsächlich einmal versucht, ja, quasi dieses Zwischenstadium des Teenagerseins irgendwie literarisch zu verarbeiten. Ja. Es bleibt für mich eigentlich, ich sage es jetzt einmal anders, ja, für mich war der Holden Caulfield ein relativ unsympathischer Charakter. Das ist aber jetzt kein Mangel des Buches, sondern es gibt gute Bücher, die haben unsympathische Charaktere, die sind aber trotzdem spannend. Ja. Das Buch war für mich eher, wo ich sage, okay, ja, es wirkte damals schon auf mich relativ antiquiert. Ja. Aber man darf nicht vergessen, es war 1980, ja, das Buch war oder ist wahrscheinlich nach wie vor, aber speziell zu der Zeit war es Schulstoff. Das war auf einer Leseliste, wurde eben als einer der amerikanischen Klassiker in den Kanon aufgenommen. Ja. Und warum auch immer, der Mark David Chapman war halt regelrecht besessen von dem Buch. Ja.
Lukas, was sagst du als Literaturwissenschaftler zu diesem Buch?
Ich habe das gelesen vor 20, 30 Jahren, glaube ich. Also ich war damals, glaube ich, in dieser John Lennon-Phase, jugendlich selber, und habe das gut gefunden, weil man es als John Lennon-Fan irgendwie interessant finden muss. Aber ich habe, beim Lesen selber habe ich es schon gut gefunden, aber es hat dann eigentlich, bald einmal ist es verblasst.
Tag des Mordes. Im Lauf des Morgens ja, ging das Kindermädchen Helen Seaman mit dem Sohn von John Lennon und Yoko Ono, den Sean Lennon, spazieren. Ja. Chapman war natürlich wieder mal vor Ort. Ja. Und er hat sogar geschafft, dass er den Sean Lennon die Hand schüttelte. und ihn als hübschen Jungen bezeichnet hat, was natürlich für die Beatologen unter uns und die Lennologen eindeutig eine Anspielung ist auf den Song Beautiful Boy, Darling Boy.
Super Lied.
Hab ich auch gern. Durchaus, ja.
Spielen wir gleich.
Spielen wir gleich. Before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Interessanterweise war auch an diesem Tag die sehr bekannte und berühmte Fotografin Annie Leibovitz vor Ort, ja, in der Wohnung, um ein Fotoshooting durchzuführen, was geplant war für ein Cover des Rolling Stone Magazins. Und ich denke, dieses Foto ist irgendwie so eingebrannt ins kollektive Unbewusstsein, weil für mich persönlich ist das Foto unabhängig von der Situation etwas bizarr. Man sieht eine ausgestreckte, in schwarz gekleidete Yoko Ono und an ihrer Seite kauert sich ein nackter John Lennon in embryohafter Pose direkt an sich. Und ich bin kein Psychologe, aber irgendwie fängt man ins Grübeln an. Also ich weiß, dass geplant war, dass das Fotoshooting, dass sie beide nackt sein sollten. Ono wollte das nicht, Lennon durchaus. Und irgendwie, ich finde das Foto etwas unbehaglich, aber das bedeutet nicht, weil da ein nackter Mann ist oder so. Ja. Irgendwie ist das Foto für mich, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll.
Ja, ja. Sie ist die Geschäftsfrau und er ist der Künstler. Ne?
So in die Richtung. Ja, aber ist sie vielleicht...
Ist die Mama und er ist das Burle.
Ich wollte gerade sagen, ja, ist er der devote Sohn? Ja? Ist er derjenige, der komplett hilflos ist? Ist er das hilflose Kind an ihrer Seite? Es hat irgendwie eine eigenartige Symbolik.
Ja, voll, ja.
Aber es ist ein ikonenhaftes Bild. Ja. Und das nächste ist, das Fotoshooting war vorbei und Lennon gab grundsätzlich sein letztes Interview an der Stelle. Ja. Gegen 17 Uhr verließen Lennon und Ono das Gebäude. Die Yoko Ono war im Studio und hat den Song Walking on Thin Ice aufgenommen. Und an dem Tag haben sie den letzten Mix aufgenommen. Und dieser Song Walking on Thin Ice ist dann irgendwie in die 80er Jahre so ein bisschen eine verdrehte Clubhymne geworden. Das, kennen Sie den Song?
Ich kenne
das. Der ist eigentlich, und ich würde bitten, dass wir den auch einspielen, der ist ein eigenartiger Song, der irgendwie einen eigenartigen Groove hat. Ja.
Und da spielt der Lennon Gitarre oder so irgendwie?
Der Lennon spielt da noch Gitarre, ja.
Let's
zeitlos, eigenartig.
Aber ich glaube, Yoko Ono ist ja immer noch wichtig für viele Musiker jetzt. Ne? Da gibt es immer wieder Leute, die sich auf das berufen. Also Flaming Lips, glaube ich, haben wir ja gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Pictures und so, da gibt es einiges. Ne?
Wir haben jetzt erst so quasi kurz auch auf Mikrofon geplaudert. Nicht? Das, der Auftritt im Chuck Berry, Lennon, Ono, ja. Das viele kennen, ja, wo die Yoko Ono dann vom Tontechniker einfach ausgeblendet wurde. Mhm. Ja. Ich maße mir kein Urteil über die gute Yoko Ono zu. Ja. Ich weiß, dass viele Beatles-Fans über ihre Person stundenlang diskutieren und streiten mögen. Ja. Finde ich jetzt in dem Kontext nicht notwendig. Sie ist die Witwe von John. Ja. Und das Interessante ist halt, als sie das Gebäude eben verließen, war nach wie vor der Mark David Chapman vor Ort, ja, und ging auf Lennon zu und hat ihm um ein Autogramm gebeten. Und Lennon war das gewohnt. Lennon war gewohnt, dass Fans auf ihn warten, dass er ein bisschen Smalltalk mit den Fans macht und war eigentlich ein relativ zugänglicher Popstar.
Da gibt es ein Foto von dem Moment sogar. Mhm. Mhm.
Gruselig irgendwie. Mhm. Ne? Und Lennon gab Chapman ein Autogramm, ja, und hat ihm anscheinend sogar gefragt, ob er sonst noch irgendwas von ihm möchte. Und dann Chapman sagte, nein, Sir.
And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else? And I felt then and now that he knew something subconsciously, that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him.
Und dann fuhren sie ins Studio und gegen 22:50 sind sie wieder zurück ins Dakota Building. Lennon wollte seinen Sohn gute Nacht wünschen, ja, und geplant war, dass sie nachher in ein Restaurant weitergehen. Jetzt kommen wieder diese eigenartigen Zufälle, wie es auch war bei der Folge mit Buddy Holly, Big Bopper, Ritchie Valens. Beide stiegen in der 72nd Street aus. Das normal nicht üblich war. Normal sind die in den Innenhof des Dakota Buildings gefahren, weil es der sichere Ausstieg war. Aus irgendeinem Grund, ja, stiegen sie eben auf der 72. Straße aus. Ja. Und Chapman hat das mitgekriegt, ist zum Torbogen vom Eingang gegangen und hat den Lennon gesehen und rief ihn anscheinend so, Mr. John Lennon? Aus ca. 6 Meter Entfernung mit einem Revolver des Kalibers 38 auf Lennon. Ja. Und von den 5 Hohlspitzgeschossen haben 2 die Lunge getroffen, eins das linke Schulterblatt und eines die Halsschlagader. Lennon ist dann in den Durchgang getaumelt, ja, und hat versucht und hat es geschafft, diese 4 Stufen zur Rezeption hinaufzuschreiten und hat gesagt, ich bin angeschossen und brach dann zusammen. Ja. Und grundsätzlich war er noch bei Bewusstsein, als er ins Roosevelt General Hospital gefahren wurde und ist dort um 23.07 Uhr den Verletzungen erlegen. Anscheinend hat er 80% seines Blutes verloren. Ja. Chapman wiederum ließ sie ohne Widerstand von der Polizei festnehmen, ja, und hat sofort zugegeben, dass er diese Tat begangen hat. Anscheinend hat er sogar dazwischen noch im Finger im Rücken gelesen.
Before, everything was like dead calm. And I was ready for this to happen. I even heard a voice, my own, inside of me say, do it, do it, do it. You know, here we go. And then afterwards, it was like the film strip broke. I fell in upon myself. I like went into a state of shock. I stood there with the gun hanging limply down on my right side, and Jose the doorman came over, and he's crying, and he's grabbing my arm, and he's shaking my arm, and he shook the gun right out of my hand, which is a very brave thing to do to an armed person. And he kicked the gun across the pavement and had somebody take it away. And I was stunned. I didn't know what to do. I took the Catcher in the Rye out of my pocket. I paced, I tried to read it. I just couldn't wait, Larry, until those police got there.
Da muss ich kurz fragen, Chapman war kein, der war kein New Yorker. Ne? Der ist ja mit dem Plan von Hawaii nach New York geflogen. Das war ja alles durchdacht. Ne?
Der hat absolut hat die Absicht
Chelsea, gehabt. Chelsea Hotel auch übernachtet.
Ja. Davor. Er hatte absolut die Absicht, wahrscheinlich Ja, und das ist jetzt meine Interpretation. Ich glaube, der hat das absolut mit Absicht gemacht, dass er einfach in die Geschichtsbücher eingeht. Ja. Mhm. Dass sein Name unwiederbringlich mit dem Namen von Lennon verknüpft wird.
Und wie hat er das in Zusammenhang gebracht mit diesem Fänge im Roggen? Also hat er mit den... Also hat er da gesagt, irgendwie der John Lennon ist mittlerweile zum Heuchler geworden und
quasi
zum Lügner und
also er hat, was da und so. Er hat eigentlich für seiner Sicht, ja, hat er diesen, der John Lennon, der ihm sehr viel bedeutet hat, hat er sich irgendwo auch verkauft, ja, war mitunter mit dem, was rausgekommen ist, nicht zufrieden und enttäuscht. Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Begriff Phony, im englischen Original, nicht im Fänger des Rock, und hat sicherlich den Lennon auch so ein bisschen als Heuchler oder als Phony quasi gesehen. Und die Sache ist ja die, dass eigentlich die Witwe Ono ja gebeten hat, ja, dass man eigentlich seinen Namen mehr oder weniger nicht erwähnt, ja, damit man ihm eigentlich diese Genugtuung nicht gibt. Das ist natürlich etwas schwierig, ja, weil im Endeffekt Lennon war groß und Lennon Tod kann man ja nicht wegdiskutieren, ja, und das war einfach Mord, Ende. Ja. Da kam jemand mit einer Absicht ins Dakota Building und hat tagelang gewartet, hier eine Straftat zu begehen, ja, hier einfach einen Mord zu begehen. Einfach wahrscheinlich in der Hoffnung, ja, dass man ihn unwiederbringlich irgendwo in die Geschichte einbringt. Mhm.
Jetzt muss ich zwei Sachen fragen. Ich habe mal gelesen, dass das so war, dass der Lennon, der war ja ab 75 angeblich so konsumsüchtig. Der hat sich ja 5 Fernseher gekauft, was ich was alles, ne? Und das quasi im Verhältnis zu diesem Imagine No Possessions, ne? Das war das was ist, was ihm sozusagen widerstrebt hat, dem Mark David Chapman.
Ich gehe sogar noch weiter. Ja. Wir alle kennen die Geschichte, dass Lennon und Ono ja quasi diese Interviews im Hotelzimmer gegeben haben und so weiter und so fort. Ja. Und da gibt es ja ein Foto, und das finde ich eigentlich fast lustig, ja, wo die beiden stehen und im Hintergrund macht gerade das Zimmermädchen das Bett. Ja. Imagine no. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood of man. Imagine all the people sharing. Love and Peace, ja, aber natürlich also im besten Hotelzimmer mit weißen Rolls Royce, ja, und der weiße Flügel, Imagine There's No Possession und tralali. Das ist leicht zu sagen. Lennon war ja auch bekannt dafür, dass der nie Borgert mitgehabt hat. Ne? Warum? Er hat es nicht notwendig gehabt. Der ist der John Lennon. Schick mal Rechnung quasi.
Irgendwer wird schon zahlen, weg, ne? Völlig,
ja. Das war ja auch so anscheinend, wie er die Yoko Ono auch kennengelernt hat, so auf die Art. Ja, Lennon hat nie wirklich großartig Geld mitgehabt, weil der gesagt hat, man kennt sie ja.
Ich meine, geht ja alles, ne?
Keine Ahnung, wird schon wer zahlen, so auf gut Deutsch. Ja. Und das könnte man, wie gesagt, als Fan sicher das sein, dass man das kritisch sieht. Ja. Was jetzt bitte nicht die Tat des David Chapman da jetzt relativieren soll. Aber natürlich ist der Lennon ein zwiespältiger Gestalt. Der Lennon war ein eigentlich ja im Prinzip ein klassisches Arbeiterklasse-Kind, ja, der durch seine Musik Millionen Menschen begeistert hat. Natürlich auch zu Geld gekommen ist, das steht ihm ja legitim zu. Aber er war sicherlich auch in irgendwann ein bisschen, ich glaube, dass er kein einfacher Mensch war. Und wie wir halt schon diskutiert haben, wie gesagt, und Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich habe Bedienstete, die hinter mir quasi die Klomuschel putzen, nicht? So auf die Art. Nicht? Und das kann natürlich Signale senden, ja? Auf die jeder anders reagiert, ja. Ja? Von dem her gesehen. Und Chapman hat das sicherlich, ja, sich als Fan irgendwo enttäuscht gefühlt. Mhm. Und ich glaube, dass er irgendwo ein Sendungsbewusstsein gehabt hat, aus möglicherweise einem Minderwertigkeitskomplex. Ja,
okay. Ja. Chapman hat Karten gehabt für ein Theaterstück am 9. Dezember. Also okay. Für den Tag nach dem Mord. Nämlich für ein Theaterstück, wo angeblich, oder eigentlich, ich glaube, es ist so, David Bowie auftreten hätte sollen. Und der Bowie hatte, glaube ich, ein Engagement gehabt in einem Theater und ist da aufgetreten. Und es war fix, dass der am 9. Dezember dort spielt. Und Chapman hatte Theaterkarten dafür.
Ja. Und was für noch Theaterkarten gehabt hat?
Yoko Ono und John Lennon.
Genau.
Das heißt, am nächsten Tag, am 9. Dezember,
hätte es wieder gesehen.
Waren in der ersten, zweiten Reihe drei Plätze frei. Also wo man dann irgendwie auch annimmt, dass möglicherweise Chapman, wenn den Lennon nicht funktioniert hätte, David Bowie erschossen hätte.
Er hatte ja anscheinend mehrere potenzielle Ziele. Ja. Ja. Und was sie für mich, ja, und das bin wiederum nur ich, nicht, als Privatperson ist, nicht sage ich, du musst das ja jetzt damit durchhalten. Ja, du musst da jetzt da wirklich tagelang stehen und auf deine Chance warten. Ja. Ja. Weil es hätte ja sein können, dass er die Chance gar nicht kriegt. Ja. Und da sind wir wieder bei den Zufällen. Wie wir halt, sei es der Dennis Wilson, was wir auch schon gelernt haben, diese eigenartigen Verknüpfungen im Leben, die dann zu diversen Konsequenzen führen, die für Menschen, die betroffen sind, aber halt auch für die Popwelt und die Fans halt dann unheimlich viel Wellen schlagt. Ja.
Kennst du den Film über Chapman?
Den mit Jared Leto?
Ja.
Den habe ich leider nicht gesehen. Ja.
Ganz
hat den irgendwer gesehen?
Ja, Wahnsinn, die haben gesehen.
Ja, ja. Das ist arg.
Ja, keine Empfehlung jetzt von
aber
unserer Seite.
Ist insofern der Film...
Angeblich sieht er aber nicht schlecht sein, der Film. Ja.
Ich weiß nicht. Aber er vermittelt wahrscheinlich ein gutes Gefühl dafür, wie langweilig es vielleicht für diesen Chapman war, dort jetzt tagelang zu warten. Weil es passiert eigentlich nichts. Also der spielt jetzt wirklich fast nur vor diesem Dakota Building. Oder der Chapman lernt dann, glaube ich, in New Yorker irgendwie kennen. Aber es ist ein irrsinnig fader Film und das ist auch irgendwie skurril, weil der Jared Leto ja dann wahrscheinlich gedacht hat, das wird der urgute Film und er hat sich dann so wieder De Niro für Wie ein wilder Stier, hat sich der aufgefuttert und dann ist es der urmiese Film geworden und dann musste er wieder abnehmen und das war einfach ein
Naja, wobei der Litter ja gesagt hat, also er hat da urkämpft, ja, das wieder zu machen, er ist gesundheitlich wirklich missgegangen.
Dann ja, habe ich auch gegessen, ja.
Weil er hat ja da ich weiß nicht mehr genau, er hat ja ganz eigen, also nicht eigenartig, aber natürlich eine Diät zu sich kommen lassen, was das muss der Körper einmal durchhalten. Ne?
Naja, wahrscheinlich hat er dann nur Fleisch gegessen und dann kriegst du fast
der hat so eigenartige Smoothies oder irgendwas, also wirklich so, wo nur Klumpert drin ist, nur viel Kalorien und gehen wir, ja. Und dann hat er lang gekämpft, dass er das wieder runterkriegt, ja. Ich finde das auch, und das ist jetzt ein bisschen off-topic, ja, weil der Christian Bale, ja, der sich für den Maschinist runtergehungert hat, ja, und dann bei anderen Rollen, bei American Hustler, wie der Kassel, hat er sich auch gefuttert, ja, dass er Wampen kriegt. Oder den Nero eben, ja, alleine für ein wilder Stier, wie ein wilder Stier. Ja, das ist arg. Ja,
aber es aber, ist dann halt ein Pech,
ja,
wenn es dann ein schlechter ironisch Film wird.
Dass Lennon in den 1980 eigentlich immer noch in New York lebt. Oder noch in New York lebt. Da war Amerika am Sand. Also ab 75 bis 80, 82 war das das ist zwar jetzt wirklich, das Dakota-Building ist genau neben Park und so weiter, aber das war damals eine abgesandelte Stätten,
naja,
wo Mord irgendwie an der Tagesordnung stand. Das hat den John Lennon trifft, natürlich extra arg. Aber das war
ich weiß nicht, vielleicht hat er...
Es war nichts Nobles. Ne?
Ja, schon, aber ich glaube, er hat trotzdem eine extrem geschützte Existenz gehabt. Nicht? Weil die Wahrheit ist, er hat das Dakota Building verlassen, die Limousine stand im Innenhof, er ist weggefahren, dann ist er im Studio ausgestiegen und so weiter und so fort. das ist, glaube ich, durchaus vorstellbar, dass du das nicht so wahrnimmst. Aber ja, New York in ja, den Jahren.
Gibt ja Anwesen in Florida, glaube ich, wo immer wieder war ja, und so weiter, weil ja. Dort auch noch, dass er da überhaupt noch herumgegondelt ist.
Ja, also grundsätzlich ja.
War damals, glaube ich, nicht üblich für Superstars in New York zu leben, glaube ich.
Aber ich glaube, er hat sich trotzdem ganz wohl gefühlt, weil er da vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Privatperson sein hat können in dem Sinne. Und der David Chapman ist ja nach wie vor eingesperrt.
Ja. Der lebt
noch. Der lebt noch, ja. Und er hat jetzt vor ein paar Jahren, hat er ja quasi ansuchen können, auf frühzeitige Entlassung wurde ihm wieder nicht gewährt. Ja,
ja, das hat er, glaube ich, schon zum 17. Mal gemacht oder so. Also halt alle 2 Jahre oder so.
Ne? Ja, wird ihm nicht gewährt, ja. Und wie gesagt, die Bitte von Yoko Ono war halt einfach, dass man eher vergessen soll. Mhm. Ja. Es gibt ja zum Gedenken von dem John Lennon einiges. Ne? Das ist jetzt eben zum Beispiel eben im Central Park, diese berühmte Marmorrosette da quasi, die wurde ja von so italienischer Stadt, weiß ich jetzt gar nicht, kann es Neapel gewesen sein, ich glaube, ja, gestiftet.
Das Imagine meinst du, ne?
Also da gibt es ja diese schöne Einlegerrosette. Mhm. Genau, ich glaube, wenn ich. Man möge mir verzeihen, ich glaube, die hat die Stadt Neapel, glaube ich, gestiftet. Ja. In Reykjavik gibt es ja dann diese Lichtsäule am 8. Dezember.
Genau, ja. Aber wisst ihr, was auf der ersten Platte von der Yoko Ono nach Lennons Tod vorn drauf war? Am Cover, am Vinyl-Cover, die Brühen von John Lennon.
Mit Blut besudelt.
Mit Blut beschmiert, direkt vom Tatort mitgenommen, fotografiert. Org, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Nein, vielleicht auch ein bisschen deppert. Das ist
Verzeihung, vielleicht auch ein bisschen deppert. Ja. Die Frau Yoko Ono war eine Fluxuskünstlerin, ja, das dürfen wir alle
nicht vergessen. Ja, es war ein Kunstprojekt. Ja. In the middle of the night. In the middle of the night.
Der Tod von Lennon hat natürlich auch in der Popkultur Wellen geschlagen, ja, und der von uns möglicherweise sehr geschätzte Robert Allen Zimmerman hat auf seinem Album Tempest ja einen von mir sehr geschätzten Song ja, rausgebracht, wo wir daraus zitieren können, wenn wir wollen. Wir können uns den Song aber auch anhören.
Roland John,
ja. Vielleicht hören wir sich lieber an, bevor ich zitiere, ja, besser ist es.
Sowieso. Wisst ihr, wo das Cover von Tempest aufgenommen wurde?
Ja, in Wien.
Ja. Parlament.
Parlament.
I heard the news today, oh boy. They have your ship up on the shore. Now the city gone dark, there is no more joy. They tore the heart right out and cut it to the core. Shine your light, move it on. Your burns are bright, roll on, John. Put on your bags and get up. Right now, you won't be far from wrong. The sooner you go, the quicker you'll be back.
You've been cooped up on an island far too long. Shine a light, move it on. You burn so bright, roll on, John.
Da war jemand mit einer Absicht unterwegs, ja. Und er hat potenzielle Ziele gehabt und hat das, wenn man das so nennen will, das Glück gehabt, sein größtes Idol zu, Vorsicht, Wortspiel, treffen. Und das ist bizarr, ja? Weil in einer gerechten Welt wäre das nicht passiert. Ja? Und was mir halt da noch dazu kommt, war halt eben dieser literarische Aspekt vom Fänger im Roggen, ja. Wo ich sage, er will sich da zu etwas stilisieren, das eine Romanfigur ist, wo ich eigentlich sage, lieber Chapman, ja, das bist nicht du. Ja. Das ist eine Romanfigur, die kann man durchaus gut finden, muss man nicht, und du bist aus dem Alter draußen. Natürlich war der Herr Chapman ein eher mittelmäßig attraktiver Mann, sage ich jetzt einmal, eher ein bisschen eine dickliche, linkische Person. Anscheinend war er aber durchaus, er war halt in Hawaii, Miami, Hawaii, glaube ich, Hawaii, ja. War der ja durchaus auch, der war ja Lehrer ja, für Kinder und solche. Ja.
Und der war, glaube ich, auch verheiratet.
Das der war verheiratet, nicht so, dass ja, nein, gar nicht, ja. Aber er war jetzt eigentlich als Person, ja, wenn man sich die Fotos ausschaut, ist das eine Person, die bleibt da keine 20 Sekunden im Gedächtnis. Ja. Der war eine relativ unscheinbare Person. Ja. Das war jetzt weder ein schillernder Charakter noch sonst irgendwas, ja.
Der war offensichtlich irre. War der irgendwie schon vorher diagnostiziert oder war der in irgendwie Behandlung wegen psychischer Störung?
Er hat durchaus immer wieder Probleme gehabt, ja. Hatte sicherlich auch ein schwieriges Verhältnis zu Hause, glaube ich, was ich im Kopf habe mit seinem Vater. Durchaus, ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist für mich, das, wenn man das so sagen will, das Spannende an der Geschichte ist tatsächlich die Absicht, das zu tun. Und wie wir vorher schon festgestellt haben, diese unendliche Warterei, diese unendliche Langeweile, die du da empfinden musst, dass du da ewig und 10 Jahre wartest, dass was passiert. Ja.
Und dass man sich in der langen Zeit nicht denkt,
und ich scheiß drauf.
Los.
Ja, ganz ehrlich,
das ist nicht doch los, nicht so eine gute Idee. Ja.
Genau, dass man nicht drüber kommt und sagt, let it be. Ja. Um die Beatles zu zitieren, ja, hätte ich einfach gesagt, Mark David, ja, let it be, es ist eh fad. Ja. Es bringt einfach nichts. Und
also ja, wie du sagst, es ist ja ganz viele Morde werden ja im Affekt begangen und das war ja, eigentlich das eine affektlosere Situation, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen.
Gar nicht, jetzt überlege mal.
Nicht zuerst erschossen beim ersten Mal, wer rausgegangen ist, hätte er erschießen können. Eben. Er wollte mal das Autogramm haben. Ne?
Keine
das
Ahnung.
So die Vorstellung des Mörders.
Und vielleicht eine gewisse innerliche Zerrissenheit, ja, so ist tun, so ist nicht tun. Ja.
Er hat auch, aber, glaube ich, auch dann, der hat ja noch Interviews gegeben dann im Knast und da hat er unterschiedliche Rechtfertigungen, glaube ich, gegeben. Also eine Zeit lang hat er gesagt, ich wollte berühmt werden damit. Dann hat er eine Zeit lang gesagt, nein, ich wollte nicht berühmt werden damit, sondern ich war halt irgendwie dieser Holden Caulfield. Und dann hat er doch wieder gesagt, ich wollte berühmt werden, glaube ich, oder? Ich meine, es ist eh müßig, weil er ein Irrer ist. Ja,
ja, aber trotz alledem, nicht? Wie gesagt, nochmal, du hast den Willen, etwas zu tun. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor, wir drei beschließen, ja, wir fahren mit dem Autobus woher, aber wir wissen nicht genau, wann der Autobus kommt. Und wir stehen ja eh schon den dritten Tag, ja. Wollen wir nicht heimgehen, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und du sagst, nein, wir warten noch eine Stunde. Ja. Wir warten. Und dann kommt der Bus, ja. Aber vielleicht fährt er auch vorbei. Das war kein Unfall, das war kein Affekt, das war eine geplante Handlung. Ja. Und das ist das Gruselige für mich eigentlich an der Geschichte. Ja.
Und insofern muss man seine Leistung anerkennen.
Man kann es so sagen. Ja. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich das nicht gesagt habe, ja. Sonst dann hätte ich wieder einen Krieg mit meiner Gattin möglicherweise. Ja. Aber in gewisser Art und Weise ja.
Kalt war es auch, Winter war, ne?
Kalt war es war Winter, ja.
Sind wir wieder beim Buddy Holly.
Und wir haben jetzt eigentlich aus den ersten drei Folgen eine gewisse Schnittmenge, ja.
Ja. Amerika.
Zufälle.
Ja. Zufälle.
Wetterbedingungen.
Kalt war es. Nein, für den Dennis
Wilson nicht. Kalt, ne?
Na ja, zu Weihnachten.
Drogen und Alkohol.
So, Dezember, ja.
Drogen und Alkohol.
Ja, das wird so bleiben.
Das wird so bleiben, ja.
Naja,
das schöne Aussichten, das ist, was noch kommt.
Machen wir so. Meine, die Frage ist, was kommt next? Ja, und ich glaube, es geht noch schlimmer.
Jetzt holen wir uns mal an unser Lagerfeuer eine Flasche Feuerwasser.
Move it on, your band's so bad. Roll on down. Tiger, tiger, burning bright. I pray the Lord my soul to keep. In that forest of the night, cover him over and let him sleep. Your pants are bright. I'm rolling down.